SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF, Rendezvous. Ich begrüße Sie zur Sendung. Das sind die Mittagsthemen. Die Tür zu Europa scheint einen Spalt aufzugehen. Der Bundesrat will Kroaten den Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt gewähren und hofft dafür auf Verhandlungen mit der EU. Dazu unser Schwerpunkt. Dann Attentate überschatten die Parlamentswahlen in Irak. Die Fakten und eine Reportage aus Bagdad. Weitere Hintergründe zu Irak dann im Tagesgespräch um 1 mit der Journalistin Birgit Svensson, die auch Aufbruchstimmung ausmacht, bei den Frauen zum Beispiel.
Weil die Frauen einfach jetzt ein ganz neues Selbstbewusstsein bekommen haben und ins Parlament wollen.
Und ein konkretes Angebot für Alstom, die amerikanische General Electric, bietet für die Energiesparte über 12 Milliarden Euro. Im Studio Brigitte Kramer. Der Bundesrat versucht, die Blockade mit der EU zu überwinden. Die Landesregierung gewährt Kroatinnen und Kroaten im Rahmen von Kontingenten Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt. Darüber hinaus garantiert der Bundesrat, dass EU-Bürger, die schon heute vom freien Personenverkehr profitieren, ihre Rechte behalten. Dominik Meyer.
Ab Juli erhalten Kroatinnen und Kroaten einen zahlenmäßig begrenzten Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt. Der Bundesrat gewährt ihnen zum Beispiel 450 Einjahresbewilligungen pro Jahr. Genau gleich viele Bewilligungen hätte die Schweiz Kroatien auch in den ersten Jahren des freien Personenverkehrs gewährt, gestützt auf einen Vertrag mit der EU. Diesen Vertrag aber unterzeichnet der Bundesrat nicht wegen des Ja zur Zuwanderungsinitiative der SVP. Stattdessen handelt die Landesregierung einseitig. Das war abgesprochen mit Brüssel. Ebenso zwei Erklärungen, die der Bundesrat heute abgibt. Die Landesregierung garantiert darin, dass sie Kroaten gleich behandeln werde wie die Bürger aller anderen EU-Staaten. Und zudem garantiert sie, dass EU-Bürger, die bereits vom freien Personenverkehr mit der Schweiz profitieren, ihre Rechte vollumfänglich behalten werden. Die Schritte des Bundesrats sollen die Blockade beenden. Die Schweiz soll wieder an den Forschungs- und Bildungsprogrammen der EU teilnehmen dürfen. Heute hat sich in Brüssel der EU-Botschafterausschuss mit der Schweiz befasst. Ein klares Signal zu den Forschungs- und Bildungsprogrammen hat der Ausschuss dabei nicht gegeben. Hingegen hat das Gremium den Weg freigemacht für Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der Schweiz. Dies kritisiert heute die SVP. In einer Medienmitteilung kündigt die Partei Widerstand an. Die Forschungs- und Bildungsprogramme seien es nicht wert, ein solches Abkommen abzuschließen. Kritik kommt auch von der SP. Sie bezeichnet die Schritte des Bundesrats als, Zitat, «politische Bastelei».
Dominik Meyer. Ja, über dieses Vorgehen des Bundesrats und über die Chancen in Brüssel, darüber sprechen wir gleich ausführlicher. Nach weiteren Meldungen jetzt mit Bettina Studer.
In Irak wird heute ein neues Parlament gewählt. 20 Millionen wahlberechtigte Irakerinnen und Iraker bestimmen über 328 Sitze. Trotz großer Sicherheitsvorkehrungen kam es bereits zu mehreren Anschlägen. Vor einem Wahllokal in der Stadt Baichi etwa riss ein Selbstmordattentäter 4 Menschen mit in den Tod. Und nordwestlich von Kirkuk starben 2 Frauen, als ein Sprengsatz neben einer Gruppe von Wählenden explodierte. Laut Medienberichten kamen bis am Mittag landesweit 12 Menschen ums Leben. Das Wahlergebnis wird frühestens am Freitag erwartet. Im Osten der Ukraine haben prorussische Separatisten nun auch in der Stadt Horlivka ein Regierungsgebäude und das Polizeipräsidium besetzt. Das berichten Medien. Die Polizei im rund 50 Kilometer entfernten Donetsk betonte, in den Gebäuden seien keine Waffen, die die Separatisten hätten erobern können. In einer Fernsehansprache hatte der ukrainische Übergangspräsident Alexander Turchinow den Sicherheitskräften im Osten des Landes Versagen vorgeworfen. Wegen der angespannten Lage in der Ukraine entsendet der Bundesrat einen Sicherheitsexperten des Verteidigungsdepartements nach Kiew. Der Experte soll die Schweizer Botschaft bei allen Sicherheitsfragen unterstützen. Der Einsatz sei vorerst bis Ende Juni beschränkt, teilten die Bundesbehörden mit. Der französische Industriekonzern Alstom hat vom US-Konkurrenten General Electric ein Übernahmeangebot erhalten für seine Energietechnik-Sparte. General Electric bietet mehr als 12 Milliarden Euro. Allerdings solle auch die deutsche Siemens noch ein konkretes Angebot abgeben können, teilt der Verwaltungsrat von Alstom mit. Alstom beschäftigt in der Schweiz 6.500 Angestellte. Die Schweizerische Nationalbank weist für die ersten drei Monate des Jahres einen Gewinn aus in der Höhe von 4,4 Milliarden Franken. Dazu haben sowohl Schwankungen beim Goldpreis beigetragen als auch Gewinne bei den Fremdwährungen, welche die Nationalbank hält. 2010 hatten Medien Land auf, Land ab über eine Schweizerin berichtet, die angeblich bei der NASA für einen Flug auf den Mars trainiere. Ein ehemaliger Journalist des Tagesanzeigers hatte die junge Frau in diesem Zusammenhang als Hochstaplerin bezeichnet. Das sei eine Ehrverletzung und damit unzulässig, sagt nun das Bundesgericht. Denn mit der Bezeichnung Hochstaplerin werde die Frau als Lügnerin und Betrügerin bezeichnet. Davon könne aber keine Rede sein. Die junge Frau habe nämlich nie gesagt, dass sie offiziell als Astronautin bei der NASA trainiere. Elplerinnen und Elpler können in Zukunft auf die Hilfe von Zivildienstleistenden zählen. Die Vollzugsstelle für den Zivildienst will bis im Alpsommer im kommenden Jahr 400 Einsatzplätze schaffen. Mögliche Einsatzorte sind anerkannte Gemeinschaftsweide und Sömmerungsbetriebe. Die Zivildienstleistenden sollen dort bei der Landschaftspflege helfen, wie der Zivildienst schreibt. Die britische Regierung ist mit einer Klage gegen die geplante Börsensteuer in den Euroländern gescheitert. Laut den Richtern am Europäischen Gerichtshof entspricht der vorliegende EU-Ratsbeschluss erst einer allgemeinen Ermächtigung. Dagegen könne nicht geklagt werden. Das Urteil zeigt aber auf, dass eine Klage möglich ist, wenn die Steuer auf Finanztransaktionen tatsächlich eingeführt ist. Beobachter erwarten, dass dies bereits in den nächsten Wochen geschehen könnte. Die Finanztransaktionssteuer soll Börsenspekulationen eindämmen, welche volkswirtschaftlich als schädlich beurteilt werden. Zudem würde sie den beteiligten 11-Euro-Staaten zusätzliche Einnahmen in Milliardenhöhe bringen. Das Wetter: am Nachmittag bleibt es stark bewölkt, besonders in der Ostschweiz und im Süden fällt Regen oder ab 1300 Metern zum Teil auch Schnee. Morgen gibt es sonnige Phasen, gelegentlich regnet es. Die Temperatur im Norden 15, im Süden 20 Grad.
Mit viel Diplomatie versucht der Bundesrat also, die Beziehungen zur EU zu kitten. Er schafft wie geplant Kontingente für Arbeitnehmer aus Kroatien. Und das ohne Unterschrift unter den Kroatien-Vertrag. Damit möchte der Bundesrat auch der Zuwanderungsinitiative gerecht werden. Ich bin nun verbunden mit Inlandredaktor Oliver Washington im Bundeshaus. Oliver Washington, das klingt nach einem diplomatischen Spagat. Was erhofft sich der Bundesrat?
Der Bundesrat erhofft sich zwei Sachen. Der erste Punkt setzt auf der klimatischen Ebene an. Das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU ist seit dem 9. Februar ja völlig blockiert. Und hier erhofft sich der Bundesrat ein gewisses Tauwetter, eine Deblockierung der Blockade ganz allgemein, dass man eben wieder miteinander spricht und auch verhandelt. Und zweitens, auch etwas konkreter, der Bundesrat hofft, dass die Schweiz wieder mitmachen kann bei den EU-Forschungsprogrammen und auch dem Studentenaustausch. Nach dem 9. Februar hat der Bundesrat ja eben bekannt gegeben, dass die Schweiz die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien nicht unterschreiben kann. Die EU hat darauf die Schweiz von diesen Programmen ausgeschlossen. Und jetzt kommt der Bundesrat, wie gesagt, Kroatien entgegen und hofft ebenso, bei diesen Programmen wieder mitmachen zu können.
Zugeschaltet ist nun auch unser EU-Korrespondent Urs Bruderer in Brüssel. Eine Zusage aus Brüssel gibt es ja noch nicht. Ist denn das, was der Bundesrat da erwartet, realistisch?
Ich glaube, die klimatischen Erwartungen, ja, die sind realistisch. Es könnte so etwas wie Tauwetter wieder entstehen zwischen Brüssel und Bern. Was die Beteiligung der Schweiz an der Forschung, an den Forschungsprogrammen, Filmförderungsprogrammen und am Studierendenaustausch Erasmus betrifft, da bin ich weniger sicher. Die EU, glaube ich, bewahrt sich da beträchtlichen Spielraum und dass die Schweiz wieder voll mitmachen kann wie früher, ist unwahrscheinlich. Diese Möglichkeit hütet die EU wohl weiterhin als Verhandlungschip für die Gespräche zur Lösung des großen bilateralen Problems, und das ist die Zukunft der Personenfreizügigkeit nach dem Ja zur Zuwanderungsinitiative.
Heute tagt in Brüssel auch der Botschafterrat der EU. Wie sieht er die Frage der Beteiligung der Schweiz am EU-Forschungsprogramm?
Dem Vernehmen nach wird er sich da sehr zurückhaltend zeigen. Es ist noch nicht offiziell, aber er wird wohl lediglich festhalten, dass die Schweiz nicht voll teilnehmen kann an diesen Programmen, solange sie die Personenfreizügigkeit mit Kroatien nicht unterzeichnet. Das öffnet aber vielleicht möglicherweise doch auch die Möglichkeit, über die Bedingungen einer teilweisen Teilnahme zu diskutieren. In einer anderen Angelegenheit ging der Botschafterrat aber bereits weiter. Er hat soeben das Mandat für die Verhandlungen mit der Schweiz über die sogenannten institutionellen Fragen verabschiedet. Da zeigt sich also jetzt Bewegung.
Und ist das ein konkreter Schritt auf die Schweiz zu oder nur eine Geste?
Ich würde sagen, es ist eine Geste, aber es ist eine wichtige. Die EU ist wieder bereit, mit der Schweiz zu reden. Damit lässt sie sich wahrscheinlich auch auf die Strategie des Bundesrates ein, alle bilateralen Probleme aufs Mal anzugehen und dann in ein paar Jahren vielleicht auch aufs Mal zu lösen. In der Sache macht die EU damit aber noch keinen konkreten Schritt auf die Schweiz zu. Und insbesondere die Knacknuss, die bleibt, und das ist die Vereinbarkeit der Personenfreizügigkeit mit der Zuwanderungsinitiative.
Hier die Frage zurück an Inlandredaktor Oliver Washington. Die EU wartet hier nach wie vor auf den Bundesrat. Wie geht es weiter?
Ja, zurzeit laufen hier in der Schweiz zahlreiche Gespräche hinter verschlossenen Türen zwischen dem Bund, den Arbeitgebern, den Gewerkschaften und vielen weiteren Organisationen. Und dabei werden Ideen gesammelt, wie die Schweiz eben die Zuwanderungsinitiative umsetzen will. Bis Ende Juni hat der Bundesrat Konkreteres versprochen. Denkbar sind meines Erachtens zwei Optionen, dass der Bundesrat tatsächlich konkrete Vorschläge präsentiert, wie die Initiative umgesetzt werden könnte. Und die große Frage bleibt dabei, eben wie wir gehört haben, ist das vereinbar mit den bilateralen Verträgen mit der Personenfreizügigkeit oder eben nicht? Und weil das eben eine ziemlich schwierige Frage ist, ist meines Erachtens auch denkbar, dass der Bundesrat bis Ende Juni einfach etwas konkreter präzisiert, wie er dann weiter vorgehen will.
Nun hat es auf den Vorschlag des Bundesrats zum Thema Kroatien bereits Reaktionen gegeben. Wir haben es gehört, die Initianten der Zuwanderungsinitiative, die SVP, ist sehr skeptisch. Welche Erfolgschancen hat das Vorgehen der Landesregierung?
Das ganze Thema Schweiz-Europa, das ist ein äußerst heißer Lauf, und zwar, weil es eben bei diesen Gesprächen nicht nur um die Zuwanderungsinitiative geht, nicht nur um Kroatien, nicht nur um das Forschungsabkommen und so weiter, sondern eben auch um das grundsätzliche Verhältnis Schweiz-Europa. Urs Bruderer hat es gesagt, um die institutionellen Fragen. Und hier hat eben die SVP bereits mitgeteilt, dass sie eine weitergehende Annäherung der Schweiz an die EU mit allen Mitteln bekämpfen werde. Hier ist also, ich würde mal sagen, fundamental Opposition angesagt. Und auf der anderen Seite kritisiert auch die SP die bundesrätliche Politik, das sei politische Bastelei, die nichts bringe. Die SP fordert stattdessen vor weiteren Schritten eine europapolitische Auslegeordnung als einen eigentlichen Marschhalt. Und das heißt für den Bundesrat Fazit, dass er bei diesen Gesprächen mit der EU, bei den Verhandlungen auch innenpolitisch ganz, ganz, ganz viel Überzeugungsarbeit leisten muss.
Danke für diese Einschätzungen aus dem Bundeshaus in Bern und aus Brüssel. Danke, Oliver Washington und Urs Bruderer. In 17 Minuten ist es 1. Sie hören Rendezvous und so geht es bei uns weiter. Wir besuchen zwei junge Männer in Bagdad. Sie glauben kaum, dass die Wahlen Besserung bringen. Wir sprechen über die vielen Fusionen. Sie sind Ausdruck der besseren Wirtschaftslage, aber nicht nur. Dann die EU-Abgeordnete Sylvie Goulard, Französin und Europäerin aus Überzeugung.
À moi, c'est parce que je suis très patriote que je considère qu'on doit accélérer l'intégration européenne.
Sie sei Patriotin und gerade deshalb wolle sie die EU voranbringen. Das Porträt in unserer Serie zu den Europawahlen. Und
der große Tag ist da, die Expo 64 eröffnet.
Die Landesausstellung in Lausanne sollte ein Fenster sein in die Zukunft, in eine goldene Zeit voller technischer Errungenschaften. Heute, 50 Jahre später, blicken wir zurück. Die Sicherheitslage ist prekär und trotzdem wird in Irak heute ein neues Parlament gewählt. In der Hauptstadt Bagdad kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Anschlägen. Und außerhalb der Stadtgrenze kämpfen die Armee und sunnitische Extremisten gegeneinander. Das hinterlässt auch im schiitischen Quartier Baladiyat Spuren, ganz im Osten von Bagdad. Viel Zuversicht herrscht dort nicht, wie der Bericht unseres Korrespondenten Philipp Scholkmann zeigt. Er hat in Balad Yad 26-jährige Zwillingsbrüder getroffen.
Es ist heiß in Balad Yad. Die Zwillinge stehen im Schatten an der Hauswand in Jeans und T-Shirt. Anders als viele andere haben die beiden 26-Jährigen einen Uni-Abschluss. Rees hat Sozialwissenschaften studiert, Lees Journalismus. Doch im Irak des Jahres 2014 sehen die Zwillingsbrüder keine Hoffnung, in ihrem Fachgebiet einen Job zu finden. Ohne Beziehungen, Kontakte zu Parteien, einflussreichen Personen gehe nichts in diesem Staat, der große Ölvorräte hat, aber zu den korruptesten der Welt zählt. Lees betreibt nun einen Shop für Mobiltelefone in dem schiitischen Quartier ganz im Osten Bagdads. Sein Bruder arbeitet im Immobiliengeschäft des Vaters. Immerhin, viele andere junge Iraki sind arbeitslos. Der Laden an der Straße hat frisches Gemüse, beim Metzger hängen halbe Kuhseiten an den Haken. In den letzten paar Jahren hat sich die Wirtschaftslage etwas verbessert. Dennoch träumten viele Junge auch in Balad Yad von einer besseren Zukunft irgendwo im Ausland, mit mehr Perspektiven, sagt Rees. Ihr Quartier verlassen die beiden nur wenig, weil es überhaupt wenig Möglichkeiten gibt, etwas zu unternehmen in dieser Stadt, kaum Kinos oder Clubs. Vor allem aber wegen der Unsicherheit, sagt Rees. Der verheiratet ist, mit Frau und Kind bleibe er lieber im sicheren Zuhause. Die nächtliche Ausgangssperre wurde vor kurzem wieder verlängert. An jeder Kreuzung stehen Soldaten, Polizisten. Überall sind Checkpoints in dieser Stadt im dauernden Ausnahmezustand. Jeden Tag, sagt Lees, explodieren irgendwo Autobomben, sprengt sich ein Selbstmordattentäter in die Luft. Bei einer Wahlveranstaltung der sogenannten Sadikun, dem politischen Arm einer schiitischen Miliz, wurden vor ein paar Tagen gleich 30 Menschen in den Tod gerissen, hier im Osten der Stadt. Premierminister Nouri al-Maliki sucht neuerdings die Nähe zu dieser einst berüchtigten schiitischen Miliz in seinem Kampf gegen sunnitische Extremisten, die am anderen Stadtrand von Bagdad stehen. Maliki heizt damit die konfessionellen Spannungen nur noch an. Westlich der irakischen Hauptstadt in der Provinz Anbar toben seit Monaten Kämpfe. In Bagdad geht die Angst um, dass sie auf die Hauptstadt überspringen könnten. Die Zwillinge wiegeln ab. Lees vertraut auf die Armee. Sie werde verhindern, dass die sunnitischen Extremisten in die Stadt eindringen. Rees ist nicht überzeugt und sagt, die Männer im Quartier bereiten sich vor und haben ihre Waffen wieder griffbereit. Wir werden uns verteidigen, wenn es sein muss. Maliki, der Premier hingegen, verspricht Sicherheit, vor allem seiner schiitischen Klientel, gibt sich als starker Mann im Kampf gegen Al-Qaida und hofft, seine Chancen so zu steigern auf eine dritte Amtszeit. Die Brüder gehen heute wählen, weil ein Onkel der beiden kandidiert, weit unten auf einer Liste, die mit Maliki verbündet ist. Der Onkel hat kaum Hoffnungen, gewählt zu werden. Ihre Stimme aber kriege er. Das sei Ehrensache, sagen Lees und Rees. Doch die Bagdader Zwillinge halten nichts vom Regierungschef und überhaupt von der Kaste der Politiker. Alle seien korrupt, bedienten sich schamlos, während das Land in seiner tiefen Krise verharre.
Aus Bagdad der Bericht von Philipp Scholkmann. Wir schauen später nochmals in den Irak und fragen im Tagesgespräch um eins unter anderem, warum der amtierende Premier al-Maliki so gut wie wiedergewählt ist. Umbruchphase in der Industrie. General Electric und Siemens wollen Alstom übernehmen. Der Pharmakonzern Pfizer bemüht sich um den Konkurrenten AstraZeneca. Die Zementhersteller Holcim und Lafarge schließen sich zusammen. Novartis und GlaxoSmithKline tauschen Firmenteile aus. Die Liste ist fast endlos. Bei mir im Studio ist nun Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer. Eine Fusion, eine Übernahme folgt auf die nächste. Kann man diesen Trend mit Zahlen unterlegen?
Ja, das kann man. Die Fusionen und Übernahmen allein seit Beginn dieses Jahres haben einen Wert von rund $1 Billion, also 1.000 Milliarden. Das ist sehr viel in knapp 4 Monaten. So viel wie seit 13 Jahren nicht mehr, also seit dem Platzen der Internetblase im Jahr 2000.
Warum kommt es denn gerade jetzt zu all diesen Zusammenschlüssen?
Es sind eigentlich zwei Gründe. Zum einen sind die Zinsen weltweit immer noch sehr tief. Die Notenbanken versuchen damit, die Wirtschaft anzukurbeln. Und die Chefs der großen Firmen nützen dies jetzt aus. Sie können sich dank den tiefen Zinsen billig Geld beschaffen. Aber, und das ist der zweite, vielleicht noch wichtigere Grund, viele Firmen müssen gar nicht bei den Banken anklopfen, denn sie schwimmen im Bargeld. In den letzten Krisenjahren haben sie sich mit Investitionen zurückgehalten, haben Geld auf die Seite gelegt und das wollen sie jetzt wieder für Übernahmen einsetzen.
General Electric möchte die französische Alstom übernehmen. Der Pharma-Multi Pfizer ist an der britischen AstraZeneca dran. Warum greifen amerikanische Firmen nach europäischen Konkurrenten und fusionieren nicht im eigenen Land?
Das hat eben mit diesem vielen Geld zu tun. Die US-Firmen haben riesige Mengen von Kapital im Ausland gebunkert. Man spricht von bis zu 2000 Milliarden Dollar. Wenn sie nun dieses Geld in den USA einsetzen würden, dann müssten sie darauf gut 30% Steuern zahlen. Und das machen Firmenchefs natürlich nicht gerne. Wenn Sie es in Europa investieren, dann kommen Sie in den meisten Ländern viel günstiger weg. Sie können hier also Steueroptimierung betreiben und gleichzeitig noch europäische Konkurrenten verhältnismäßig günstig schlucken.
Die amerikanischen Unternehmen wollen also ihre Steuern optimieren. Welche Ziele verfolgen denn Firmen in der Schweiz oder in Europa?
Ja, für Schweizer und europäische Firmen steht die Steueroptimierung nicht im Vordergrund. Da geht es eher um das Thema, wie können die Firmen neu aufgestellt werden, sodass mehr Gewinn möglich wird. Novartis ist dazu ein gutes Beispiel. Der Basler Pharmakonzern fokussiert sich auf Pharma, Augenmittel und Generika und stößt die renditeschwachen Sparten Impfstoffe, Tiergesundheit, rezeptfreie Medikamente ab. Die Firmenchefs in Europa, die überlegen sich im Moment eben ganz genau, was noch zur Firma passt und was nicht. Je nachdem wird dann gekauft oder eben verkauft.
Besten Dank. Das waren Informationen von Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer. Wenn jemand an ein geeintes Europa, an die Europäische Union glaubt, dann ist es Sylvie Goulard. Die 50-jährige Französin ist von Haus aus Politologin und war lange Beraterin von Romano Prodi, dem ehemaligen Präsidenten der Europäischen Kommission. Seit 5 Jahren sitzt sie als Abgeordnete der französischen Zentrumspartei MoDem im Europäischen Europaparlament. Vor kurzem hat Sylvie Goulard ein Buch geschrieben. Der Titel «Europe, amour ou chambre à part?» «Europa, Liebe oder getrennte Schlafzimmer?» Sylvie Goulards Antwort ist klar. Nur in der Liebe liegt die Zukunft des Kontinents. Für unsere Europawahlserie hat Rudi Mäder die Politikerin bei einem Podiumsgespräch in Paris beobachtet.
Wenn über Europa diskutiert wird, dann ist Sylvie Goulard eine gefragte Person. Die elegant gekleidete Europaparlamentarierin war in letzter Minute zum Podiumsgespräch erschienen. Ihr auf lautlos geschaltetes Handy vibriert während der Diskussion an der Pariser Universität Sciences Po fast pausenlos. Manchmal kann die überzeugte Europäerin es sich nicht verkneifen, heimlich eine SMS zu schreiben. Und doch bleibt Sylvie Goulard wachsam. Sie interveniert sofort, als sich jemand auf dem Podium abschätzig über das Europäische Parlament äußert.
Das ist eine der Dinge, die ich trouve grave. Il y a en permanence la pétition de principe.
Das finde ich schlimm. Es wird ständig behauptet, die Wähler, die uns Europaabgeordneten ihre Stimme gegeben haben, hätten damit nichts ausgedrückt. Das finde ich von einer einmaligen Arroganz. Sylvie Goulard kämpft engagiert, sie ist sich aber bewusst, dass der mangelnde Respekt nur die Machtlosigkeit des Europaparlaments spiegelt. In der Europäischen Union werden die Entscheidungen von Fachministern der Mitgliedsländer oder von den Regierungs- und Staatschefs getroffen. Diese vertreten oft vor allem nationale Interessen und fühlen sich nur gegenüber ihren nationalen Parlamenten verantwortlich. Das EU-Parlament kann sie nicht absetzen. In ihrem Buch schreibt die Europaabgeordnete, die EU-Parlamentarier schauten ähnlich machtlos auf die EU-Gipfel wie Kühe auf der Weide, auf vorbeifahrende Züge. Deshalb fordert Sylvie Goulard mehr Macht für das EU-Parlament, wie sie uns nach der Podiumsdebatte erklärt. Es brauche in den zentralen Bereichen eine EU-Regierung, deren Mitglieder müssten demokratisch gewählt werden und vor dem EU-Parlament verantwortlich sein.
En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est que on ait des décideurs qui soient choisis et dont la responsabilité peut être mise en cause publiquement.
Man könne nicht einfach die Position der Europäischen Kommission stärken.
Ça, ça va pas. Ça nourrit la frustration des Européens par rapport à l'Europe.
Denn die Kommissionsmitglieder werden nicht in einem demokratischen Prozess vom EU-Parlament ausgewählt, sondern im Wesentlichen von den Regierungen der Mitgliedsländer ernannt und nach Brüssel geschickt. Sylvie Goulard will also mehr Demokratie auf der europäischen Ebene. Sie will aber auch eine gemeinsame Politik, vor allem dort, wo die Mitgliedstaaten durch die gemeinsame Währung, den Euro, verbunden sind. Es brauche eine gemeinsame Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik.
Für mich ist es kein Saut en avant, c'est un rattrapage d'une décision qui a été prise en 1992 et qui appelle un certain nombre de compléments.
Diese gemeinsame Politik sei kein Sprung nach vorne. Es gehe darum, die Konsequenzen zu ziehen aus einem Entscheid, den man früher getroffen habe, nämlich eine gemeinsame Währung einzuführen. Die 50-jährige Powerfrau will jedoch keinen Zentralstaat, der alles regelt. Sie will ein föderalistisches Europa, das seine ganze Vielfalt bewahrt. Es gehe aber nicht nur um Europa, fügt sie hinzu, sondern auch um die Stellung von Europa in der Welt. Es gehe darum, wie attraktiv wir für die Chinesen, Brasilianer, Inder oder Amerikaner künftig als Geschäftspartner seien. Und die Europaskepsis im eigenen Land ansprechen, meint sie, Frankreich müsse ein dynamisches Land in einem dynamischen Europa bleiben.
À moi, c'est parce que je suis très patriote que je considère qu'on doit accélérer l'intégration européenne. Penser que l'avenir de la France est de se replier dans le village gaulois, c'est une vue de l'esprit.
Gerade weil sie eine überzeugte Patriotin sei, glaube sie, dass man den europäischen Integrationsprozess beschleunigen müsse. Die Vorstellung, Frankreich könne sich in ein gallisches Dorf zurückziehen, sei ein Hirngespinst. Sagt es und springt davon, denn schon ruft der nächste Termin.
Rudi Mäder. Morgen geht es dann nach Kroatien. Und jetzt nach Lausanne. Heureka. Diese lärmende Maschine von Jean Tinguely war eine der Hauptattraktionen der Expo 64. Heute ist es genau 50 Jahre her, seit die Landesausstellung in Lausanne eröffnet wurde. Es herrschte Aufbruchsstimmung. Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn.
Der 30. April 1964, Eröffnungstag der Exposition Nationale in Lausanne.
Der große Tag ist da, die Expo 64 eröffnet. 6 Monate lang wird uns die Landesausstellung in Lausanne zu Land und zu Wasser Spiegel der Heimat sein.
Die Expo als Spiegelbild der Schweiz, so kündete die Schweizer Filmwochenschau das an, was später zur größten Landesausstellung der Schweiz werden sollte. Knapp 12 Millionen Besucher pilgerten damals ans Ufer des Genfersees und wollten in diesen Spiegel blicken. Doch nicht alles, was sie sahen, war ihnen geheuer.
Ja, das braucht abnormale Gedanken für ein solches Monstrum herzustellen.
Die übergroße Metallskulptur Heureka von Jean Tinguely.
Die richtige Maschine zum Nix machen, ja?
Eine rostige Maschine, auf der heiter Räder drehen und Federn springen, die aber nichts antreibt, außer die Gedanken.
Der Onkel findet, dass er die Bewegung versinnbildlichen. Die Bewegung von der Zeit, vom Fortschritt, auch vom Untergang, vom Weltuntergang.
Doch Weltuntergangsstimmung wollten die Organisatoren damals nicht verbreiten. Im Gegenteil, erinnert sich der Architekt Bernard Mövli.
Il y avait un enthousiasme incontestable, puisque dans le fond, la tendance sensible à cette époque était toujours vers le haut, une droite qui montait, qui montait, qui montait et qui n'avait pas de raison de s'arrêter.
20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, mitten im Wirtschaftswunder, herrschte ein feuriger Enthusiasmus. Die erste Autobahn der Schweiz, die Lausanne mit Genf verband, wurde eröffnet. 1964 sah die Zukunft golden aus. Das wollten die Organisatoren wie Jean-Claude Gisling vermitteln.
Man ahnte, was da kommen konnte, aber wusste es noch nicht genau. Und die Expo 64 hat dazu beigetragen, gewisse Sachen schon vorzuzeigen. Wir hatten die ersten Computeranwendungen und alles, was kommen konnte, das, man glaubte einfach daran. Und es sah eigentlich nur die positiven Seiten dieser Entwicklung.
Von dieser Technik-Euphorie ließ sich auch der Reporter des Fernsehens anstecken.
Doch lassen wir uns zunächst bezaubern von der Weite und Großzügigkeit dieser Ausstellungslandschaft und lassen wir uns vom Monorail, dem fröhlichen Einschienenzug, in 2 großen Schlaufen durch das Gelände führen.
Diese fröhliche Technik transportierte die Besucher förmlich in die Moderne. Die Landesausstellung als Fenster in die Zukunft, ein durchaus gewolltes Bild der Expo-Väter, erklärt der Historiker für Zeitgeschichte an der Universität Lausanne, François Valenton.
Finalement, ce que disent les concepteurs, c'est il faut utiliser l'exposition comme un vecteur de transformation de la société.
Die Expo-Macher wollten weder die Vergangenheit noch die Gegenwart glorifizieren, sondern sahen die Ausstellung als Mittel, um die Gesellschaft zu verändern. Formen wollte man die Besucher, startklar machen für die Zukunft, erklärt der Historiker weiter.
Une des caractéristiques aussi de cette exposition, c'était de faire l'exposition un lieu d'apprentissage.
Das wäre heute undenkbar, sagt François Valenton. Die Expo 64 versuchte, die Utopie, eine Stadt der Zukunft, darzustellen. Heute sei das Publikum dafür zu realistisch, zu pragmatisch, als Folge der Krisen in den 70er und 90er Jahren.
Il y a certainement une sorte de pragmatisme, une forme de réalisme qui domine. Maintenant, reste à savoir si les expositions restent les meilleurs vecteurs des utopies de demain.
Und so glaubt er, dass eine nächste Landesausstellung, soll es denn eine geben, kaum noch die Utopien für morgen darstellen wird, so wie es die Expo 64 gemacht hat. Doch auch damals war die traditionelle Schweiz nicht nur eine Randnotiz. Wie ein Igel, der sich zusammenrollt, stand der Armeepavillon mit seinen 141 Stacheln gegen außen für die Festung Schweiz, Inbegriff der geistigen Landesverteidigung. So stand die Expo 64 auch für den Konflikt zwischen Tradition und Moderne. Oder, in der Ausdrucksweise der damaligen Zeit,
so ist denn die Expo der Ort, sich Rechenschaft zu geben, wo wir stehen, was wir sind und wohin die Zukunft uns weist.
Das war ein Bericht von Thomas Guterson. Unterdessen ist es kurz nach 1. Gleich auf SRF 1 und 4 ein vertiefter Blick nach Irak. Das Tagesgespräch zu den Parlamentswahlen nach den Schlagzeilen, Bettina Studer.
Der Bundesrat hat einen Vorschlag verabschiedet zur Personenfreizügigkeit mit Kroatien. Demnach will die Schweiz für kroatische Staatsangehörige separate Kontingente gewähren. So will der Bundesrat die Blockade mit der EU beenden. Trotz großer Sicherheitsvorkehrungen ist es bei den Parlamentswahlen in Irak an mehreren Orten zu Anschlägen mit Toten und Verletzten gekommen. Insgesamt können bis am Abend 20 Millionen Irakerinnen und Iraker über 328 Sitze im Parlament bestimmen. In der Ostukraine haben prorussische Separatisten nun auch in der Stadt Horlivka ein Regierungsgebäude und das Polizeipräsidium besetzt. Derweil hat der Bundesrat entschieden, einen Sicherheitsexperten nach Kiew zu entsenden, zur Unterstützung der Schweizer Botschaft.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.